Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DUB Business Talk. Heute direkt vom OMR Festival 2025. Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einer zentralen Plattform für die digitale Wirtschaft entwickelt. Hier geht es nicht nur um Reichweiten und Trends, sondern um das Zusammenspiel von Technologie, Kommunikation, Geschäftsmodellen und gesellschaftlicher Verantwortung. Genau diese Themen greifen wir hier im Podcast auch auf. Im Gespräch mit Persönlichkeiten, die Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern mitgestalten. Gerade war er noch auf der Bühne, um über das Thema Cybersecurity bei kleinen und mittleren Unternehmen zu sprechen. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Matthias Petri. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Stellst du dich einfach am besten einmal selbst vor?
Genau. Also wie kam ich dazu? Die Rollenbezeichnung ist sehr schwierig, nennt sich Threat Responder. Was soll das im Endeffekt aussagen? Das ist die Rolle bei uns im Security Operations Center, kurz SOC, der dann tatsächlich auf den Plan tritt, wenn es akut wird. Also wenn bei den Kunden, die wir überwachen und für die wir da sind, wenn da tatsächlich was kommt und passiert, dann bin ich derjenige, der den Kunden anruft und die weiteren Schritte bespricht. So im Groben. Genau, warum bei den kleinen und mittleren Unternehmen, warum ist das so nach oben gegangen? Bisher kennt man so die Standard-Dinge, die man hat mit Überschwemmung, Stromausfall, Gebäudekrach zusammen, alles in der Richtung. Und in den letzten Jahren ist das aber ganz, ganz schwer in Richtung Cybersecurity gegangen. Hat natürlich auch mit dem Thema Innovation zu tun. Man tut immer mehr elektronisch, man schreibt keine Briefe mehr, man schickt E-Mails. Also sehr viel mehr ist in den elektronischen Raum gewandert. Und dementsprechend lässt sich da natürlich auch besser angreifen, als das noch vor ein paar Jahren war.
Aber jetzt im ersten Moment würde ich bei Cyberangriffen eigentlich erstmal an große Unternehmen, an Konzerne denken. So, das ist das, was man, finde ich, auch so in den Schlagzeilen meistens liest. Wenn da was ist, kriegt man das mit. Ist das denn noch überhaupt so oder wie setzt sich das aktuell zusammen?
Genau, das war früher so, weil man natürlich sagt, ich versuche mit so wenig wie möglich Aufwand, so viel wie möglich entweder Schaden zu produzieren oder für mich Gewinn zu generieren. Und das waren natürlich am Anfang vor allem große Unternehmen, weil wenn ich einen, weiß ich nicht, Schreinereimeister, wenn ich da irgendwo was abgreife, dann hat man bis vor einer Zeit gesagt, na gut, ich habe gar nicht so viel im elektronischen Umfeld, also das tut mir nicht weh, warum sollte ich da jetzt irgendwas tun? Deswegen hat das bei großen Unternehmen angefangen, weil da halt schon sehr früh viel elektronisch gemacht wurde und da ist natürlich auch ein bisschen mehr an Geld da, was man sich dann auch rauserpressen kann. Inzwischen hat sich das aber immer mehr gewandelt, weil immer mehr eben auch elektronisch verarbeitet wird, Kundendaten. Inzwischen hat jeder Schreiner auch irgendwo seine Kundendaten, Maße von Schränken, was auch immer, hat das alles elektronisch. Und deswegen lohnt sich das inzwischen auch einfach mehr. Und was wir auch teilweise mitbekommen, es ist nicht mal so, dass man früher bei großen Unternehmen gesagt hat, ich will da direkt 10 Millionen Euro abgreifen. Das kriegt auch der Schreiner. Also auch beim Schreiner kommt eine Forderung von 6 Millionen Euro rein, wo der Schreiner sagt, das kann ich ja gar nicht bezahlen. Wo die Angreifer sagen, ja gut, dann machen wir 5 draus. Hauptsache, wir kriegen da was. Also es geht tatsächlich sehr gut weg von den großen Unternehmen. Vielleicht auch, weil die sich mehr damit beschäftigen, ein bisschen besser aufgestellt sind. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Ich gucke natürlich mir leichte Ziele aus. Und wenn die großen Unternehmen jetzt immer mehr tun und sich immer mehr wappnen, dann werden die schwieriger und es ist viel mehr Aufwand, da an was ranzukommen. Und deswegen bewegt sich das so ein bisschen auf den kleinen und Mittelstand weg, weil die eben bei weitem noch nicht da sind, wo sie sein sollten.
Ganz profan gesagt, Kleinvieh macht auch Mist sozusagen.
Ja.
Das ist die Strategie dahinter. Was ist denn so der klassische Angriffscase, den du hast ja gesagt, bei dir landen die Leute meistens, wenn es passiert ist. Das heißt, du hast sehr viel verzweifelte Menschen am Hörer wahrscheinlich. Was ist denn so der Case? Was sind so die Zeitspannen? Was sind so die Situationen? Was ist aktuell so die größte Masche?
Also das, wo ich komme ursprünglich aus der Telekommunikationstechnik, also alles, was Voice-over-IP und UC-Produkte anbelangt, also Unified Communication, also alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat. Und da waren es eigentlich von Anfang an die gehackten Telefonanlagen. Entweder wird dann darüber versucht, Gebühren zu generieren oder es werden versucht, Gespräche abzufangen und die abzuhören. Aber meistens ist es tatsächlich, dass man dann die Telefonanlagen von Kunden nutzt, um damit nach Ghana oder wohin auch immer zu telefonieren. Also irgendwo ins Ausland, wo es tatsächlich sehr teuer ist. Und ich habe, als ich 2019 bei Vodafone angefangen habe, bin ich auch relativ schnell parallel in diese Rolle mit reingegangen. Und ich sage mal, da hatten wir so einen Fall einmal im Jahr, vielleicht alle 6, 7 Monate so in dem Dreh. Ich hatte jetzt letzte Woche wieder einen. Und inzwischen sind wir eben leider gut und gerne bei 2-mal im Monat, vielleicht sogar schneller oder öfter. Und das sind nur die, die wir aktiv mitbekommen, weil bei uns kommt das eigentlich immer über die Betrugsabteilung rein, weil dann wird halt irgendwann mal eine sehr hohe Rechnung fällig. Vorher kommt meistens die Betrugsabteilung schon drauf und sagt, okay, da werden jetzt auf dem Anschluss sehr viel Kosten generiert. Das ist irgendwie nicht so das normale Muster, was wir bei den Kunden sehen. Da stimmt irgendwas nicht und da wird meistens die Auslandtelefonie gesperrt. Jetzt in dem Fall von letzter Woche waren wir dann aber ruckzuck mal bei 14.000 Euro. Das hat sonntags angefangen, also das summiert sich leider auch sehr schnell. Und dann sagt halt der Kunde, ja, aber ich habe doch gar nicht telefoniert, das ist doch gar nicht mein Case. Und darüber kamen dann eben die meisten Kunden, die ich jetzt im Direkten über die letzten Jahre hinweg betreut habe, kamen dann darüber an, dass sie sagten, ja, aber das kann ja gar nicht sein, da muss ja die Vodafone betroffen sein. Ich persönlich habe noch keinen einzigen Fall gesehen, wo tatsächlich die Vodafone gehackt wurde, also wirklich der IP-Anlagenanschluss nennt sich das Produkt. Sondern es waren immer die Telefonanlagen über, entweder sind sie komplett frei im Internet erreichbar oder es wird sich einfach nicht drum gekümmert, wie ich das denn absichere. Teilweise Management-Oberflächen, wo man aus Russland, China, Amerika, wohin auch immer, direkt darauf zugreifen kann, kann sich seine Nebenstellen generieren und kann von da aus direkt Anrufe starten. Also das ist teilweise, wir sagen immer offen wie ein Scheunentor, aber das ist tatsächlich das Problem, dass halt die Kunden sich darum nie kümmern. Und auch letzte Woche, schöne Reaktion dazu vom Kunden, der sagt, naja, aber wir machen das doch schon seit 10 Jahren. Die Telefonanlage haben wir vor 10 Jahren aufgebaut. Ist doch nie was passiert. Das ist der Punkt. Irgendwann ist es halt soweit. Und es ist, das war jetzt auch hier auf der OMR gerade eben ein Thema, es ist nicht die Frage, ob ich irgendwann mal dran bin, sondern es ist eigentlich eher die Frage, wann ich dran bin. Wenn ich Glück habe, kann ich damit noch 2-3 Jahre durchkommen und jemand findet meine Schwachstellen nicht. Das Blöde ist, das Internet wird tatsächlich im Sekundentakt durchgescannt auf offene Schwachstellen. Auch wir als Vodafone merken das im Sekundentakt. Also meine Kollegen von der Internet Cyber Security machen den ganzen Tag nichts anderes, als uns davor abschützen und eben solche Angriffe abzufangen. Und genau dasselbe müssten wir eben auch bei Kunden tun oder müssten Kunden für sich selbst tun. Und ja, da liegt das Problem.
Und kannst du ein bisschen, du hast so ein bisschen erklärt, was oftmals so das Mindset ist, was die Leute daran hindert. Aber gibt es da auch eine Einschätzung von dir, wo stehen denn die Unternehmen? Also wo sind ganz praktisch die Lücken? Gibt es die meisten Unternehmen in KMU, die einfach überhaupt gar nichts machen oder machen die einfach veraltete Sachen? Also wo, was ist so der aktuelle Status?
Das ist tatsächlich ein bisschen beides. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel von letzter Woche nehme, da sagte dann, ja, und ich habe dort auch eine Firewall. Stimmt, also was das anbelangt, da war schon mal zumindest ein Schutz, sagen wir mal, mit dran. Ich habe heute kurz als Beispiel genommen, was wir gerne bei Kunden verwenden, ist das Bild des Grundstücks mit einem Haus drauf. Und wenn ich jetzt ein Grundstück mit einem Haus habe, nehmen wir mal Firewall, wäre dann so der Zaun außenrum. Dann guckt ein Angreifer von außen drauf und sagt, ah, okay, Zaun, da müsste ich irgendwie drüber klettern, dann müsste mich da irgendwie nicht irgendwo vorbeiwursteln. Aber wie sieht es denn dahinter aus? Ist da eine große Tür? Ist da ein Schloss dran? Ist, weiß ich nicht, das Fenster zu oder steht es weit offen? Wenn wir auf Ports und solche Geschichten gehen, wo dann eben die TK-Anlagen dahinter stehen. Also die Frage ist im Endeffekt, wie gut ist der Schutz wirklich? Und meistens ist es erschreckend. Also bei dem Kunden war es nicht ganz so schlimm. Da war tatsächlich auch ein bisschen Know-how da, wo er sagte, ja, und ich habe auch Netzsegmente abgetrennt und ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber da war schon ein bisschen was dahinter. Und trotzdem hat es solche Kunden erwischt. Und die meisten, die wir aber sehen, da ist überhaupt gar nichts da. Die haben eine Telefonanlage, die läuft seit, solange sie läuft. Und im Zweifelsfall läuft sie auch, solange sie läuft. Aber da wird sich damit eigentlich nicht groß beschäftigt, weil es funktioniert irgendwie. Wenn irgendwann mal ein Mitarbeiter sagt, ich kann mich aber nicht einwählen, ich kann nicht telefonieren, dann wird da nochmal drauf geguckt. Aber wirklich, was Sicherheit anbelangt, da kennt sich halt auch keiner mit aus. Und dementsprechend ist der Großteil der Kunden, wie gesagt, bis auf Ausnahmen, ist da relativ desaströs aufgestellt. Also bei den kleinen, mittleren Unternehmen. Wie gesagt, wenn man sich da größere Firmen anguckt, die haben irgendwann mal verstanden, wir müssen da eine Menge dran tun. Die sind besser aufgestellt, aber speziell so der Mittelstand habe ich leider nicht allzu viele gute Beispiele im Gepäck.
So leider leichte Ziele sozusagen auch dann, ne? Genau, mich hat jetzt noch interessiert bei dem Thema, dass die Leute dann sagen, ja, wir haben doch hier mal irgendwann eine Firewall runtergeladen und wir haben doch da auch so mal eine Schulung zu gemacht. Technologien entwickeln sich ja super schnell, Cyberkriminalität wahrscheinlich ebenso schnell. Gibt es da eine Art Turnus von Zeit, in der man da regelmäßig mal so ein Update machen müsste, oder ist das eher so ein Ongoing-Prozess sogar?
Tatsächlich ongoing und sehr kurz. Also man hat tatsächlich, jetzt nehmen wir mal nochmal zurück auf den Fall, vor 10 Jahren habe ich mir eine Telefonanlage angeschafft, dann habe ich irgendwie geguckt, dass, weiß ich nicht, ich Benutzername, Passwort für die Admin-Oberfläche hatte, damit dann nicht sofort jeder reinkommt. Und dann war das auch irgendwie okay, wenn das Passwort jetzt nicht gerade 1234 war, dann kam man damit auch eine ganze Zeit lang zurecht. Es wird tatsächlich jetzt in letzter Zeit sehr viel schlimmer durch KI. KI kann ein tolles Tool sein, aber es kann auch ein tolles Tool sein für die sein, die sagen, okay, ich brauche irgendwo einen Angriffsvektor, ich brauche eine Idee, wie komme ich irgendwo ran. Wir haben jetzt neulich mal eine Auswertung gesehen für eine Ransomware, also wenn ich irgendwo beim Unternehmen PCs verschlüsselt will und das Unternehmen erpressen will, da hat man früher gut und gerne so zwischen 10.000 und 20.000 Dollar für bezahlt. Also wenn man es nicht selbst programmieren kann, konnte man sich dem Darknet jemand suchen und der hat es einem für den Preis programmiert. Mittlerweile kann man sich das über KI generieren lassen und landet so bei 200 bis 300 Euro. Also auch da ist die Angriffsschwelle einfach viel geringer. Man kann sich da viel automatisierter und schneller einfach neue Sachen bauen lassen, dass man selber gar nicht mehr die Kompetenz haben muss. Also früher waren es wirklich einige große Hackergruppen, die sich mit sowas beschäftigt haben oder die sich mit sowas befasst haben. Einfach weil es aufwendig war, weil es komplex war, weil es kompliziert war. Die Schwelle sinkt, weil es einfacher wird. Und wenn jetzt aber bei den Kunden nichts passiert und die nicht eben, um aufs Haus zurückzukommen, nicht den Zaun immer weiter höher ziehen, dann werden die Ziele tatsächlich leichter. Und da ist man fast im Wochentakt unterwegs. Also ich habe jetzt diese Woche vom BSI eine Meldung gesehen, die im Endeffekt sagt, das Thema Patch Management, also halt deine Systeme aktuell. Das ist nicht, kann ich irgendwie mal machen, sondern das ist was ich wöchentlich kontinuierlich machen muss. Wenn ich das nicht tue, gehe ich im Endeffekt Gefahr, dass ich halt den Zaun nicht hoch genug habe oder die Tür offen steht.
Ja, das ist doof dann, ne? Du hast ja gerade auch schon erläutert, dass gerade auch in größeren Unternehmen, die schon große Fortschritte gemacht haben, die haben natürlich aber auch ganz andere Ressourcen, sei es finanziell, sei es personell und so weiter. Da steht jetzt jemand aus einem kleinen Unternehmen oder Mittelstand so vor so einer riesen Cybergefahr sozusagen. Und da ist so die Frage, wenn man das nicht intern lösen kann, welche Möglichkeiten hat man denn dem Ganzen dann überhaupt trotzdem Herr zu werden oder welche Hilfen kann man sich holen?
Genau, also im Endeffekt geht es dann um das, was wir jetzt aufbauen, dass wir sagen, wir möchten unseren Kunden auch ein Security Operations Center, kurz SOC, dass wir sowas auch anbieten. Wir haben das natürlich schon intern, genauso man kann jede größere Firma fragen, die werden sowas auch brauchen, weil da kommt dann dieses Thema, wann greifen denn tatsächlich die Leute an? Die warten ja nicht um 9 Uhr, bis ich meinen Kaffee getrunken habe am Dienstag und sagen so, jetzt versuche ich mal bei der Vodafone reinzukommen. Machen sie natürlich nicht, sondern die warten genau ab, die kundschaften vorher aus. Die schauen, wo sind irgendwo Schwachstellen, wo könnte ich was tun. Und dann warten die in den 24.12. ab, Ostern, 22 Uhr ist gern genommen, alles, was danach kommt, bis früh um 6 Uhr. Also die gucken schon ganz genau, weil die natürlich auch wissen, wo sitzt das Unternehmen, das ich da angreife. Sitzt in Deutschland, alles klar, wie sind da so die Arbeitszeiten. Und dann gucken die ganz speziell auf diese Zeiten, um einen da zu erwischen. Und das ist dann, jetzt gehen wir wieder auf die kleinen mittleren Unternehmen, die haben gar keine Chance. Du müsstest ja in dem Moment so viele Leute bei dir hinsetzen, die einen 7-24-Schichtbetrieb machen können. Da gehen wir bei uns davon aus, dass du 15 Mitarbeiter brauchst, die wirklich nur das machen, damit du überhaupt einen 7-24-Betrieb gewährleisten kannst. Und wenn wir uns jetzt ein kleines, mittleres Unternehmen anschauen, da wird das schon schwierig, wenn ich einem, weiß ich nicht, Schreinerei Betrieb sage, du brauchst jetzt aber 15 Leute, die nur Cybersecurity machen, ja, das wird eher nicht so gut funktionieren, sondern dementsprechend macht es dann Sinn zu sagen, okay, da kann ich mich nicht selber drum kümmern, da habe ich auch nicht die Kompetenz zu, was ja überhaupt kein Problem ist, weil ein Schreiner soll sich ja auch nicht gegen Cyberangriffe wehren, sondern Tische, Schränke, was auch immer bauen. Da macht es dann eben Sinn, das outzusourcen und zu sagen, okay, ich kann es nicht selber, ich kann das auch nicht intern aufbauen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dann suche ich mir eben einen Partner. Also ein SOC, was dann für mich diesen Betrieb übernimmt und dann eben auch auf mich aufpassen kann, sei es 7/24, Weihnachten, Urlaub, Ostern, was auch immer, wo ich eben nicht am Start bin.
Es war ganz, ganz gut, dass du nochmal so wirklich ins Praktische reingekommen bist, bis ich mir gerade so den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin an Ostern vorgestellt habe, die dann denkt, oh Gott, jetzt suchen wir nicht nur Eier, sondern es passiert noch was anderes nebenbei. Deswegen, vielleicht waren wir auch gerade schon ein bisschen sehr auf so einer Metaebene unterwegs, weil wir auch das Thema hatten, dass es eine der größten Geschäftsrisiken ist. Was sind denn da für Schäden, die da entstehen? Also was, wie weit kann das denn gehen, dass das sozusagen, genau, wie groß kann der Schaden sein?
Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich bis dahin, dass das Unternehmen schließen muss. Also wenn wir jetzt nur den Fall von dem Telefonanlagen-Hacking nehmen, da waren es jetzt letzte Woche, wie gesagt, knapp 14.000 Euro, über die wir da sprechen. Das wird den Kunden jetzt noch nicht umbringen, aber das tut schon jemandem weh, wenn man sagt, okay, 14.000 Euro hast du nicht mal eben irgendwo rumliegen und vor allem nicht für sowas. bis tatsächlich, wo wir mehrere Kunden hatten, die tatsächlich dann auch das Unternehmen aufgeben mussten. Gehen wir mal, es geht meistens so in Richtung Ransomware, wenn dann tatsächlich alles verschlüsselt ist. Und dann kommt eine Forderung um die Ecke mit nach dem Motto, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und sage, für 10 Millionen geben wir die Daten wieder frei. Das Unternehmen, das kann ich mir gar nicht leisten. Sagen die, gut, dann machen wir 8 draus. Das kann ich mir auch nicht leisten. Sagen, gut, dann halt nicht. Und dann dementsprechend sind aber alle deine Daten verschlüsselt. Also du hast keine Kundendaten mehr, du hast keine, weiß ich nicht, jetzt um auf den Handwerker zurückzugehen, vielleicht irgendwelche Skizzen, irgendwelche Zeichnungen, irgendwelche Protokolldateien, du hast nichts mehr. Es ist alles, was irgendwo auf deinen Rechner ist, ist verschlüsselt und du kommst da nicht mehr ran. Und wenn das mal so weit ist und du dir die 5, 6, 7 Millionen, was auch immer da die Forderung ist, nicht leisten kannst oder leisten willst, dann ist das sehr schnell sehr geschäftsschädigend oder auch geschäftsbedrohend. Und im Zweifelsfall führt es dann tatsächlich dazu, dass Unternehmen schließen müssen.
Okay. Der Begriff, wir waren jetzt ja gerade immer so auf einer sehr technischen Ebene, würde ich jetzt mal sagen, unterwegs. Aber es ist natürlich auch noch immer so ein bisschen so im Kopf, in den Gedanken, so mental sozusagen auch, wie so ein Wort bewertet ist. Cyber Security ist immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der Kollege, der immer um die Ecke kommt und sagt, öffne nicht einfach irgendwelche Mails und benutze bitte nicht hier irgendwie dein Web.de-Browser, so ein bisschen der Spielverderber von der Seite gefühlt. Aber das ist doch eigentlich gar nicht so, oder? Wie kriegen wir das denn hin, das so ein bisschen positiver aufzuladen, das ganze Thema?
Genau, das ist im Endeffekt dabei unsere Idee, dass wir sagen, bisher hatte man das sehr, sehr negativ. Dass du sagst, Cyber Security, wie du selber gerade sagst, ist eigentlich immer so, das kostet im Zoll zwar sehr viel Geld, ist sehr viel Aufwand, irgendeiner versucht mich davon irgendwo anzugreifen und eigentlich bin ich immer nicht sicher, bin ich denn jetzt richtig abgesichert? Habe ich irgendwo noch offene Schwachstellen, von denen ich einfach nichts weiß? Dann stecke ich da vielleicht auch ein bisschen den Kopf in den Sand und sage, ist ja nichts passiert die letzten Jahre, wird schon irgendwie gut gehen, zwischendurch gucke ich vielleicht doch nochmal. Also es ist halt wirklich sehr negativ behaftet. Und wohin wir jetzt übergehen wollen, ist im Endeffekt, wir haben das vorhin so ein bisschen übersetzt mit dem Sport. Dass du sagst, du kannst natürlich, weiß ich nicht, mit einem BMX-Bike durch die Gegend rasen und keinen Helm aufhaben. Das macht genauso viel Spaß mit Helm. Nur wenn du irgendwo mal runterfällst, dann hast du mit Helm wesentlich mehr Spaß als ohne Helm. Und so ähnlich, dass wir da sagen, Cybersicherheit mit einem Partner hinten dran oder man macht es selber, wenn man als Mittelständler auch groß genug ist und sagt, okay, ich möchte das lieber in der eigenen Hand haben, überhaupt kein Thema, dann kann man sich auch für manche Sachen auch jemand dazu holen, wenn man jetzt, ich sag mal, forensische Analyse, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache den Betrieb normal für mich selbst und jetzt nur bei so ganz schweren Fällen, wo ich sage, ah, da hat es mich dann irgendwo doch erwischt, da brauche ich dann irgendwo Hilfe, gibt es auch noch am Markt Unternehmen, die das machen, dass man sagt, nur da brauche ich irgendwo Hilfe, je nachdem, wie man eben aufgestellt ist, aber dass man eben sagt, okay, es ist eben nicht dieses alles schlimm, alles doof, alles böse, sondern ich bin einfach abgesichert, weil wir kriegen es nicht weg. Die Welt wird sich nicht dahin wandeln, dass plötzlich alle Hacker der Welt sagen, oh nö, das ist ja moralisch doch nicht so toll, ich lasse das mal lieber. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Und darum ist unsere Idee eher zu sagen, so ein bisschen Peace of Mind. Ich habe einen Partner dahinter, der beobachtet für mich das Ganze, der hat das im Blick, wenn irgendwas passiert, weiß der, was zu tun ist. Das ist dann das Nächste, wenn man als Kunde, wir hatten bei uns mal bei einer internen Veranstaltung einen Kunden, dem genau das passiert ist. Und ich werde die Geschichte nicht vergessen, war auch kleiner Mittelständler, der gesagt hat, okay, irgendwie alles verschlüsselt, was tue ich jetzt, was mache ich jetzt? War den ganzen Tag irgendwie am Rumrotieren und ist dann abends irgendwann mal um 23.30 Uhr nach Hause gekommen, hat sich mit seiner Frau hingesetzt und hat gesagt, das war's. Das war unsere Altersvorsorge, das war unser Haus, da hängt alles mit dran. Das war im Endeffekt auch das, was wir unseren Kindern hinterlassen wollten, das war's, das Thema ist durch. Und saß auf der Couch und hat sich die Augen ausgeheult. Und das geht mir auch ein bisschen emotional dran, wo ich sage, warum ist das denn überhaupt möglich, dass irgendjemand, der wo auch immer sitzt und damit im Endeffekt einfach nur Geld verdient, tatsächlich solche Firmen an den Abgrund treibt? Und genau da wollen wir hin, dass wir eben nicht sagen, genau dieses hat man bis vor tatsächlich ein paar Jahren gemacht oder jetzt auch noch bis vor kurzem, dass man eben diese Horrorszenarien an die Wand malt, die aber halt nicht weit von der Realität weg sind, sondern dass man eher sagt, pass auf, um eben gar nicht in die Bredouille zu kommen. Und eben vielleicht auch einfach zu sagen, ich will meinen Urlaub genießen, ich will mal am Strand liegen, nicht ständig das Handy neben dran haben, wenn irgendjemand sagt, oh, da habe ich auf einen Link in der Mail geklickt, das sah nicht so gut aus, ich bin mir nicht sicher, kannst du da mal gucken kommen und dann klappst du im Urlaub deinen Laptop aus als ITler, wenn du da Ahnung drin hast und fängst das Arbeiten an, macht vielleicht auch nicht so viel Spaß, sondern einfach dieses, ich habe einen Partner, der schaut da für mich drauf, wenn irgendwas Kritisches passiert, dann meldet der sich bei mir und sagt, hey, uns ist da was aufgefallen, wir müssten da mal zusammen draufschauen oder eben einfach, der das Ganze für mich im Griff hat.
Also ein bisschen abgeben lernen auch sozusagen. Jetzt haben wir schon einige Minuten gesprochen und es ist ein riesengroßes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass es einigen der Leuten, die zuhören, so geht. Deswegen vielleicht sprechen wir mal ganz runter so, was wäre denn so dein praktischer Ratschlag, so der erste Step für jemanden, der sagt, okay, jetzt, ich habe dazu gehört, ich nehme das ernst, ich möchte das Thema jetzt angehen. Was ist denn so der erste Schritt, den man jetzt konkret tun kann?
Also eigentlich würde ich gehe immer gerne wieder auf das Haus mit dem Grundstück zurück, tatsächlich erstmal schauen, was habe ich denn überhaupt? Wie bin ich denn aufgestellt? Und manche wundern sich dann tatsächlich, die sagen, ich habe ja eigentlich gar nichts und irgendwo taucht dann doch ein Webserver auf, der irgendwas tut, wo Kunden drauf zugreifen können. Also erstmal eine Bestandsaufnahme. Das wäre so der erste Schritt, um mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt? Wie sind meine ganzen Daten irgendwo aufgehoben? Auf welchen Servern liegen die? Backup vor allem, wenn wir über das Thema Ransomware sprechen. Wo liegen Backups, die eben nicht irgendwo im System direkt mit drin liegen, auch mit verschlüsselt werden können? Also ganz grob gesagt, Bestandsaufnahme. Wie sieht mein Haus aus? Was muss ich da eventuell dran tun? Und spätestens ab da kommt dann meistens eben, wenn ich sage, okay, ich habe für mich mal grob eingeschätzt. Ehrlich gesagt, bei den meisten hört da dann irgendwo auch die Expertise schon auf, ist auch nicht schlimm. Dann müsste ich mir aber da schon jemanden damit dazu holen und sagen, okay, ich will zumindest mal wissen, wo bin ich denn? Und nochmal, um das Haus zurückzukommen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also egal, mit welchem Partner das macht oder wen man sich da ins Boot holt. Ich glaube, wenn wir 100% vor Cyberangriffen geschützt sein wollen, dann muss der Schreiner tatsächlich wirklich nur noch mit Zettel, Papier und so weiter rumlaufen, was er heutzutage gar nicht mehr darf. Also dann müsste man sich komplett elektronisch von allem lösen. Geht nicht. Dementsprechend gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Aber der Punkt ist, wenn ich jetzt mit mir selbst, wenn ich groß genug bin und sage, okay, ich möchte mir den Aufwand gönnen, ich will das alles intern selbst machen oder ich hole mir einen Partner dazu, dass ich eben den Zaun hoch genug ziehe, dass ich das Fenster zumache, dass ich die Tür gesichert kriege. Also, dass ich quasi für den Angreifer, der sich das von außen anschaut, dass der sagt, ja, da käme ich mit super viel Aufwand rein und müsste mir extra was schreiben lassen und ach, keine Ahnung. Nee, da gehe ich lieber ein Haus weiter, weil im Endeffekt so machen Einbrecher das auch, wenn die ein Haus sehen und sagen, boah, nee, das ist gesichert wie eine Festung, da habe ich nicht so Lust drauf, dann gehen die weiter und suchen sich ein leichteres Opfer. Ist im Endeffekt ein bisschen Verschiebung, aber genau darauf kommt es im Endeffekt an, dass man sagt, okay, wo stehe ich, was habe ich und wie kriege ich meine Sicherheit so aufgebaut, dass ein eventueller Angreifer sich denkt, das ist mir zu aufwendig.
Okay, das war auf jeden Fall, wir bestellen uns jetzt alle unsere Unternehmen mal sozusagen erstmal als Haus vor und gucken da, wie die Lage ist. Ja, vielen Dank für deine ganzen Input. Ich habe auch das Gefühl, dass du damit echt viel so ein Gesinn für Gerechtigkeit und Fairness. Ich habe das Gefühl, du brennst da auch, wie du vorhin schon sagtest, irgendwie dich ärgert da auch jeder Unternehmer. Es sind auch oft Familienunternehmen, es sind oft Geschichten, die an sowas kaputt gehen. Von daher auch danke, dass du das nicht so einsetzt. Ich finde das total toll, sozusagen. Genau. Ja, das war der DUB Business Talk vom OMR Festival 2025 mit Matthias Petri von Vodafone. Weitere Gespräche, Hintergründe und Stimmen aus der Wirtschaft findet ihr wie immer unter dub-magazin.de und überall, wo es Podcasts gibt.